Diskurs des Glaubens bei Radio Horeb an diesen Freitag. Ein herzliches Grüß Gott, sagt Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind in dieser Stunde auf der Frequenz 92,4, die UKW-Frequenz in München oder im Kabelkanal im Satellitenprogramm. Viele hören uns auch über das Internet. Herzliche Grüße gehen an die Hörer auch von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Menschen der Kirche, Diakone, Ordensleute, Priester und Bischöfe. Wozu brauchen wir die überhaupt? So ist der Titel unserer heutigen Grundkurs des Glaubenssendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie das Amt des Diakons? Haben Sie schon einmal Erfahrung mit einem Diakon gemacht? Sagen wir es mal ganz ehrlich, wirklich viele Diakone gibt es ja nicht. Und wenn, es gibt doch Priester. Wo sind denn da die Unterschiede? Wir werden heute in der Sendung Grundkurs des Glaubens darüber sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn Sie sich mit in diese Sendung einbringen und vielleicht auch mal darüber berichten, welche Erfahrungen Sie mit einem Diakon gemacht haben oder ob Ihnen der Dienst des Diakons wichtig ist. Dazu gibt es ganz bestimmt viel zu sagen. Heute haben wir gleich zwei Gäste in unserer Sendung. Es ist Herr Pfarrer Bierschenk. Grüß Gott, Herr Pfarrer Bierschenk.
Schönen guten Tag. Grüß Gott.
Und Herr Diakon Freitag. Grüß Gott, Herr Freitag.
Ja, grüß Gott.
Ich stelle kurz Pfarrer Bierschenk vor. Er studierte Theologie in Erfurt und in Salzburg und wurde im Jahr 1999 zum Priester geweiht. Er ist seit 2008 Pfarrer in der Pfarrei St. Alban in Diedorf. Herr Diakon Freitag ist 1943 geboren in Reichenberg. Er wurde 1975 zum Diakon in Erfurt geweiht. Er war Rektor der Caritas in Heiligenstadt. Und ab 2009 ist er dann in den Ruhestand, beziehungsweise dann auch in Reichweite für weitere Aufgaben. Er ist verheiratet und hat Kinder. Ist das richtig, Herr Diakon?
Ja, das ist korrekt.
Wie viele Kinder haben Sie?
Zwei und fünf Enkelkinder.
Zunächst eine Frage an Sie, Herr Diakon. Gibt es in Ihren Erfahrungen viele Menschen, die eher nach einem Diakon fragen als nach einem Pfarrer?
Da sind wir eigentlich schon ganz stark bei der sehr zentralen Frage, die mich auch 35 Jahre lang beschäftigt. Was ist das Spezifische des Diakons in der katholischen Kirche? Denn ich denke schon, im Ernstfall fragen die Gläubigen immer zunächst nach dem Priester. Ja, Sie sagten es schon, 1975 bin ich geweiht worden und am vergangenen Montag durfte ich voller Dankbarkeit eben dann auch den 35. Weihetag feiern. Da gab es den Diakonat in dieser Form, wie jetzt als ständigen Diakonat und eben auch an Verheiratete gespendet, erst 7 Jahre. 1968 wurde das Motu Proprio verabschiedet von Paul VI. Damals und 1970 gab es dann in der damaligen DDR den ersten Diakon in Nordhausen, beziehungsweise der wurde dann in der Nähe von Nordhausen eingesetzt, Wilhelm Kirchner. Es war in der DDR der erste und 5 Jahre später wurden Manfred Wilwohl und ich dann geweiht von Bischof Aufterbeck in Erfurt. Das heißt, wir hatten eigentlich nur ein einziges Vorbild, das uns sagen konnte, wie der Weg gehen könnte. Das war der 5 Jahre früher geweihte Wilhelm Kirchner. Und ansonsten fanden wir eine unendlich reiche Priesterlandschaft vor. Also die Frage kam auch oft auf uns zu und die wird mir heute immer noch gestellt. Was können Sie denn eigentlich als Diakon? Und dann wurde die Frage meistens sofort weiter, wie beim Skat, so weitergereizt. Können Sie Eucharistiefeier feiern? Nein. Können Sie die Beichte spenden? Nein. Können Sie die Krankensalbung spenden? Nein. Und dann sah man förmlich, wie die Augenbrauen des Fragenden hochgingen, so nach dem Motto, ja, wozu brauchen wir euch denn dann eigentlich? Und ich selber habe bis zum Jahr 2000, das ist das heilige Jahr gewesen, eigentlich immer nur gehört, was der Diakon nicht ist. Und dann waren meine Frau und ich im Heiligen Jahr nach Rom gefahren. Da war im Februar das Welttreffen der Diakone, so wie es auch ein Welttreffen der Priester gab. Und da sagte der damalige Heilige Vater Johannes Paul II., ihr Diakone seid die Herolde des Evangeliums. Das war doch was. Und das hat mich schon sehr tief bewegt. Dann habe ich das so in dieser Freude so manchem priesterlichen Mitbruder mitgeteilt. Und dann guckten die mich immer ganz strahlend an und sagten, das bin ich auch. Und das stimmt ja auch. Es ist überhaupt keine Frage. Aber ich stand wieder sozusagen mit der Frage, was ist denn nun der Diakon so, dass er der Kirche fehlen würde, wenn es ihn nicht gäbe? Und da hat, das ist zwar hier in meiner Auflistung erst ganz am Ende, aber ich denke, Ihre Frage geht schon auch dahin. Und da hat jetzt unser jetziger Heiliger Vater Benedikt XVI. Hat vor etwa einem Dreivierteljahr auch wieder ein Motu Proprio erlassen. Und da stellt er zwei Gegebenheiten noch mal klar. Wenn man das oberflächlich las, muss das zunächst erst mal den Diakonen wehgetan haben. Wenn man es gründlich las, dann musste es eigentlich ein Stück Befreiung bringen. Und zwar sagte er, die Bischöfe und die Priester werden gesalbt und geweiht, sozusagen zu Christus, dem Priester in seinem Hoheitstitel. Und die Diakone, das hat er dann nochmal in einem extra Absatz, die Diakone werden dazu eben nicht geweiht, sondern sie werden auf Christus, Jesus, den Diakonos, zum Dienst geweiht, zum Dienstamt. Und da ist mir persönlich auch klar geworden, das ist mir da wirklich erst vor einem Dreivierteljahr klar geworden, warum wir bei der Diakonweihe keine Chrisamsalbung bekommen. Und ich dachte immer, das haben die nur vergessen. Und da wurde mir aber eigentlich so richtig unmittelbar klar, ja klar, das ist Jesus, der Diakonos, auf den ich sozusagen geweiht bin, der bedarf dessen, was er tut, keiner eigenen würdevollen Salbung. Denn was tut der Diakonos Jesus, wenn wir mal den Abendmahlsaal nehmen? Er wäscht die Füße. Und da ist mir klar geworden, ja, genau das ist es. Und das ist das Bleibende auch des Diakons in der Kirche. Eigentlich der kirchlich garantierte Dienst, Jesus, der Fußwaschende, der ist in der Kirche lebendig, der ist abrufbar, der ist da, der ist verkörpert. Und ich empfand so gesehen das Motu Proprio, also diese Verlautbarung Benedikts vom, ich glaube, Dezember vorigen Jahres, nicht als eine Minderung, sondern als eine Klarstellung und für mich als eine Bereicherung.
Jetzt sind wir schon in ganz tiefen Sphären. Und ich finde es schön, dass Diakon Freitag heute hier zu mir nach Diedorf gekommen ist, weil ich gedacht habe, es ist mal gut, einen Diakon mit Leib und Seele hier zu haben, der schon 35 Jahre seinen Dienst versieht. Und wenn ich so überlege, damals 1975, das war ja noch eine ganz andere Zeit, wie war denn das damals für Sie, als Sie ja angefragt wurden oder als Sie vom Bischof für einen Dienst angefragt wurden, den es, wie gesagt, damals noch nicht so häufig gab. Wie war das damals, 1975?
Also das begann eigentlich schon 1971, 72 und das war der damalige Rektor der Diözesan Caritas, Joachim Meissner, der jetzt eben, wie gesagt, in Köln Kardinal ist. Und der hat, damals kam der zu uns und zu meiner Frau und zu mir und fragte eben, da waren wir mal gerade erst ein Jahr oder so, knapp 2 Jahre verheiratet, und 5 Jahre muss man auf jeden Fall verheiratet sein, wenn man zum Diakon geweiht werden soll unter diesen Umständen. Und da war mir klar, dass ich eigentlich nicht berufen sein kann, weil ich bin von 1961 an unterwegs gewesen zum Priesterberuf und habe eigentlich dann so 66, 67 erkannt, dass das nicht mein Weg ist. Und als dann der Rektor Meißner kam und fragte, da dachte ich, die Frage ist doch geklärt. Und wir haben aber weitergesucht, meine Frau und ich, weil wir nicht unfair sein wollten der Kirche gegenüber. Wenn sie schon fragt, dann wollten wir auch wirklich ehrlich prüfen, bis wir eines Tages, und ich denke als Ergebnis wirklich eines permanenten betenden Suchens, bis wir eines Tages die Antwort geschenkt bekamen, die Frage, ob ich Priester werde oder nicht, das war meine eigene persönliche Entscheidung. Aber die Anfrage als Diakon, die ging an uns beide, an meine Frau und an mich. Und dann bekamen wir eigentlich so die Antwort geschenkt, das ist die Berufung der Ehe. Und das sage ich jetzt auch so bewusst, weil wir nach 35 Jahren sagen können, wenn Jesus Eheleute zu einem solchen kirchlichen Amt beruft, dann beruft er sie in ihrem ehelichen Azum, dass sie schon bei der Spendung des Ehesakraments gesagt haben. Und deswegen war für uns diese Basis des Ehesakramentes dann auch die Basis des Ja. Natürlich wurde ich dann geweiht und nicht die Frau, aber diese Weihe geschah sozusagen in dem schon vorhandenen Berufungsraum unserer sakramentalen Ehe.
Und dann ging es 1975 los in eine Pfarrei. Und welche Erfahrung haben Sie denn damals so als Diakon, verheirateter Diakon, als etwas Neues in Ihrer ersten Gemeinde in Talwenn, wo Sie als Diakon gearbeitet haben, gemacht?
Die Leute waren zunächst sehr verunsichert. Die sahen dann eben zunächst immer permanent meinen Ehering und den hatten sie bei einem mit einer Stola angezogenen Diener Gottes noch nie gesehen. Und da waren sie schon sehr verunsichert und ich selber war auch unsicher. Ich war bis dahin Messdiener gewesen und das war die einzige Gelegenheit, mir einen Talar und Rochette anzuziehen und jetzt eben doch auch Aufgaben am Altar zu haben, das so eben auch dann mit der liturgischen Kleidung des Diakons. Und das war schon für mich auch neu. Und da muss ich sagen, und deswegen macht mir Zukunft auch für die Kirche insgesamt keine Angst. Wir müssen uns einfach dann dem anvertrauen, der uns in Dienst nimmt und der uns führt, der uns bis zu diesen Stufen geführt hat. Und da habe ich gespürt, wie dann, wenn man miteinander ehrlich umgeht, wie dann auch Gemeinde so geschwisterlich reagiert. Und spätestens nach einem Jahr hatten die mich angenommen und jetzt bin ich 35 oder 30 Jahre da weg aus der Gemeinde und die holen mich immer noch. Und ich habe immer noch das Gefühl, das ist eine sehr, sehr herzliche und liebenswürdige Freundschaft.
Die damalige Zeit, wir sind ja hier im Osten, DDR-Erfahrung, wir sind auch beide in der DDR aufgewachsen und das war ja damals sicherlich auch nochmal ein spannendes Arbeitsfeld, Berufungsfeld in der DDR. Sie waren ja auch in der Ausbildung tätig von Kindergärtnerinnen und von anderen, die einen kirchlichen Dienst angetreten haben. Das war sicherlich auch nochmal eine spannende Erfahrung als Diakon in der DDR.
Ja und nein. Also auf der einen Seite war es schwer, weil wir eben mehr oder weniger so in dem isolierten Raum von Kirche handeln und präsent sein konnten und durften. Ich habe zum Beispiel 1971 das Dogmatikum, also mein theologisches Examen in Erfurt abgelegt. Und 1970 hatte ich meine Diplomarbeit abgegeben Und 1990 bin ich dann diplomiert worden. Und das heißt, wir waren eben von den Ausbildungsgängen her, das werden Sie ja genauso, glaube ich, auch erfahren haben damals, von den Ausbildungsgängen her waren wir Nulli. Also wir waren nichts. Aber andererseits waren wir im innerkirchlichen Raum ganz unkontrolliert frei. Wir konnten also in unseren Einrichtungen, das waren also die Ausbildung für Kindergärtnerinnen, für Gruppenerzieherinnen, für Altenpfleger, für Krankenschwestern und Pfleger, wir konnten unsere eigenen Lehrpläne entwerfen und kein staatliches Kontrollorgan oder sonst irgendjemand redete uns dazwischen. Als wir dann nach 1990 in Heiligenstadt zum Beispiel die beiden Bergschulen wieder eröffneten, also dass die große berufsbildende Schule, die dann zeitweilig bis zu 700 Schüler hatte und Schülerinnen, und das katholische Gymnasium, das eben ähnlich viele Schülerinnen und Schüler hat, da konnten wir nicht einfach mehr Lehrpläne machen und da konnten wir nicht einfach mehr so das, was uns wichtig war, tun. Da spürten wir eben doch, dass da auch Vorgaben von den Kultusministerien kamen. Also dieses einerseits von der DDR nicht anerkannt sein, hatte andererseits eben auch den großen Vorteil, es hat uns von dieser Seite niemand reingeredet.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute geht es um das Thema Menschen der Kirche. Diakone, Ordensleute, Priester und Bischöfe. Wir hören heute Herrn Pfarrer Bierschenk und Herrn Diakon Freitag aus Diedorf.
Wir haben uns eben unterhalten über den Beginn, über die ersten Erfahrungen als Diakon. Und Herr Diakon Freitag hat ja 35 Jahre schon als Diakon gewirkt und auch sicherlich viele Aufgabenfelder kennengelernt. Einiges hat er schon angesprochen. Was war denn so im Laufe dieser Jahrzehnte so die prägendste Aufgabe als Diakon? Wo haben Sie gewirkt und was war für Sie irgendwo prägend mit all den Herausforderungen, die es auf diesem Weg auch gegeben hat?
Also wie gesagt, am Anfang von 1975 bis 1980 war ich 5 Jahre sozusagen Gemeindediakon oder Filialdiakon. Und das war eigentlich von mir von vornherein im Grunde nicht erwünscht, weil da habe ich den Eindruck eines Pfarrers machen müssen. Und das ist, glaube ich, bei aller Liebe, aber das ist nicht die Aufgabe des Diakons. Und gleich parallel dazu aber habe ich das tun dürfen, was ich dann praktisch 30 Jahre lang fast oder 29 Jahre lang tun durfte. Ich habe also junge Menschen in Ausbildungssituationen damals in der DDR begleiten dürfen und dann von 1980 an ausschließlich. Da war ich dann Rektor der Diözesan-Caritas und war zuständig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas und habe sie in der Ausbildung gehabt und dann auch begleitet in ihrem Beruf. Und das waren für mich, dann kam die Gründung der beiden Bergschulen wieder nach 1990 und das habe ich dann bis 2000 tun dürfen. Und diese Begegnung mit jungen Menschen, also ich habe praktisch bis zu meinem Vollendung des 60. Lebensjahres habe ich praktisch Kinder- und Jugendseelsorge betreiben dürfen. Und das war für mich wirklich diakonischer Dienst, in diesen Schulen als Schulseelsorger dann zu sein und eben auch als Lehrer und Katechet und mit den Fragen der jungen Menschen begegnen zu dürfen, diesen jungen Menschen auch in schwierigen Lebenssituationen zur Seite zu stehen, über die jungen Menschen den Eltern zu begegnen und über die Eltern dann auch deren Umfelder. Das war so mittendrin, wirklich mittendrin. Und da ist mir klar geworden, dass der Diakonos wirklich der ist, der eben so abrufbar da sein darf und da sein muss und der eben dann auch wirklich dass Füßewaschen eben nicht nur im sozial-karitativen Dienst zu verstehen ist, sondern ich habe diese Seite als etwas ganz beeindruckend Schönes und auch Schweres erlebt.
Die Eichsfeld-Situation, ein katholisches Gebiet und ganz unterschiedliche Menschen und Seelsorgesituationen. Und ich weiß, Sie haben ja auch viel Herzblut an die Männerseelsorge oder die Seelsorge an den Männern. Das ist ja, sage ich mal, auch nochmal eine spezielle Aufgabe. Wie haben Sie denn das erlebt und was war so in diesem Bereich zum Beispiel etwas Besonderes für Sie?
Nach der Vertreibung aus der angestammten Heimat im Sudetenland ist unsere Mutter mit uns Kindern dann in die Niederlausitz gekommen und da waren wir Minderheit als Katholiken. Und da habe ich erstmal so die Wärme und die Geborgenheit einer kleinen Diaspora-Gemeinde erlebt und habe immer, so wie das Volk Israel sich womöglich vom gelobten Land erzählt hat, habe ich immer dann gehört, da gibt es irgendwo hinter den sieben Bergen gibt es eine Gegend hier in der DDR, da sind sie alle katholisch. Und unser Pfarrer, der aus Schlesien kam, der hat dann immer die Stimme gesenkt, so als wäre uns was ganz Besonderes. Also, und mir kam der Gedanke, das ist noch viel, viel toller als der Westen. Da gibt es so eine katholische Gegend. Und dann bin ich halt durch meine Frau in diese Gegend gekommen. Und das war für mich zunächst erstmal eine Umstellung und andererseits ein Wahnsinnsgeschenk. Und da bin ich in die Gegend gekommen, wo es eine Wallfahrt gab, die ich bis dahin überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, nämlich Männerwallfahrt. Und ich entsinne mich, dass wir sechs andere Theologiestudenten und ich im Jahre 1976 und 66 und 67 zu Fuß von Erfurt zum Klüschen gepilgert sind. Das sind von Erfurt aus so rund 75, 80 Kilometer, denke ich. Wir sind da am ersten Tag bis nach Mühlhausen. Und das sind da auch so 60 Kilometer etwa, haben da übernachtet und sind dann mit schon leicht aufgeweichten Füßen sind wir dann bis zum Klüschen. Und da diese tausende Männer zu erleben, das hat sich mir so eingeprägt, dass ich, als ich dann gefragt wurde, ob ich nicht bei der Männerwallfahrt mithelfen könnte, das war dann schon so 71 war das schon. Da war ich erst kurze Zeit im Eichsfeld und da habe ich sofort zugesagt und das habe ich dann praktisch bis 2009 war ich dann da mit tätig, auch in der Vorbereitungsgruppe und so. Das war für mich ein unglaubliches Geschenk. So diese vielen Männer, ihre Seele, ihr Christsein, dann die wunderbare, man nennt das ja auch die wunderbare Kanzel der Bischöfe. Diese Wallfahrten haben ja den Bischöfen immer Gelegenheit auch gegeben, zu den Frauen in Dingelstädt oder zu den Männern am Kerbschenberg eben ganz besondere Zurüstung zu sagen, zurüstende Worte. Und ich möchte diese 37 Jahre, die ich da in der Vorbereitung und Mitgestaltung der Männerwallfahrt verbringen durfte, nicht missen. Dadurch ist mir auch das eigene Profil des Mannseins nochmal als Anfrage nochmal bewusst geworden. Und gerade heute ist es ganz, ganz wichtig und ganz notwendig, unseren Männern in dieser Welt Hilfe zu geben, wo ganz viele Parameter des Mannseins sich verändert haben. Wenn ich mir die jungen Männer heute angucke, die zum Beispiel bei der Geburt ihrer Kinder dabei sein können, das war mir und den Männern meiner Generation nicht vergönnt. Ich habe das beobachtet, wie da eine neue Vätergeneration ranwächst. Und die müssen auch kirchlich mit geprägt werden, die müssen begleitet werden, denen müssen Fragen beantwortet werden. Und von daher war mir gerade auch die Begleitung und das Mitgehen mit Männern auch sehr, sehr wichtig.
Herr Diakon, eine Frage. Der Kardinal kam ja dann zu Ihnen und hat Sie gefragt, ob Sie Diakon werden wollen. Er hat Sie auch im Beisein Ihrer Frau gefragt. Was ist da genau in Ihnen vorgegangen und was hat Sie bewogen, Diakon zu werden?
Ja, das ist das, was ich vorhin schon mal sagte. Es ist also in mir genau diese Rückkopplung nochmal gekommen, dass ich meinte, Du hast ja eigentlich schon deine Antwort auf die Frage, ob du Priester wirst oder nicht, schon gefunden. Und dann war ich schon auch verwirrt. Und meine Frau hat gesagt, komm, wir fragen uns selber weiter. Und bis dann eben wirklich im Gebet, denke ich mal, diese Erkenntnis kam. Damals war ich alleine angefragt und fühlte ich mich alleine berufen oder zumindest zur Berufung angefragt und fand für mich, das ist nicht dein Weg. Und jetzt kam uns die Erkenntnis, das ist nicht mehr nur mein Weg, das ist jetzt unser Weg. Und deswegen, ich denke, diese Erfahrung sage ich auch so offen und freue mich, dass ich das jetzt mal über Radio Horeb sagen darf.
Und wie lange hat das gedauert? Wie lange hat dieser Prozess des Entscheidens, des Gebetes gedauert?
Also wir haben, ich denke, das waren gut 2 Jahre.
Gut 2 Jahre, wo Sie das Ganze mit Ihrer Frau und wahrscheinlich auch mit dem damaligen Rektor besprochen haben.
Ja. Und der hat uns, wir waren halt dann auch offen, der hat uns eben dann auch schon zu diesem Treffen einer kleinen Gruppe von für den Diakonat ins Auge genommenen nach Berlin geschickt. Berlin war ja wichtig, weil da der im kleinen Grenzverkehr möglich war, Referenten eben auch aus dem damaligen Westen einfliegen zu können. Und durch die Begegnung mit den anderen und auch durch die Begegnung mit wunderbaren Referenten aus Ost und West, da ist dann langsam das gewachsen. Der liebe Gott schickt uns ja nie in die Isolation mit unseren Fragen und Entscheidungen, sondern er löst ja die meisten Probleme eigentlich in der Begegnung mit Schwestern und Brüdern.
Und mit wie vielen Diakonen sind Sie geweiht worden?
Ich bin mit noch einem Mitbruder geweiht worden, das war der Manfred Willwohl und der ist schon in der Ewigkeit.
Herr Diakon, wie ist das? Es gibt ja verheiratete Diakone und es gibt zölibatär liebende Diakone. Wenn Sie vielleicht bitte da mal den Unterschied uns genau darlegen.
Ja, ich habe zum Beispiel einen Mitbruder, der war Witwer und ist dann eben auch vom Bischof gefragt worden, ob er zum Diakonat Ja sagen würde, und der ist dann hat dann Ja gesagt und ist dann nach der entsprechenden Ausbildung und Vorbereitung auch geweiht worden. Und wenn wir so Begegnungen haben oder so und er sich vorstellt, dann sagt er immer so etwas schmunzelnd, ich bin ein zölibatär lebender Großvater. Und das heißt, mein Mitbruder Johannes, der ist dann nach der Weihe, hätte er nicht mehr die Möglichkeit gehabt, nochmal zu heiraten. Der lebt dann eben auch in dieser Ehelosigkeit, was für ihn bedeutet, dass er eben Kinder hatte, 4 oder 6 Kinder sogar und auch Enkelkinder. Und es gibt auch Mitbrüder, vor allen Dingen aus Ordensgemeinschaften, die dann eben auch die Diakonenweihe empfangen und für die verändert sich eigentlich an ihrem Lebensstatus dann nichts. Und ich finde das sehr weise von der Kirche, dass sie für diese von 1968 an veränderte erste Weihestufe, dass sie da wirklich beide Wege auch vorsieht. Und ich finde, das ist eine wunderbare Bereicherung. Wir verstehen uns auch da sehr, sehr gut.
Vielen Dank. Wie ist es eigentlich, wenn sich ein Diakon scheiden lässt von seiner Ehefrau? Ist denn dann automatisch das Amt des Diakons aufgehoben?
Automatisch nicht, sondern es ist ja wie beim Priester auch in dem Moment, wo man die Weihe empfangen hat, das ist ja dann egal, in welcher Stufe. Weihe ist Weihe. Wir haben ja dieses eine Weihe-Sakrament in den 3 Stufen. Und dieses Dienstmerkmal bleibt ja. Aber die Suspension kommt dann, so wie beim Priester, der eben sich nicht in allen Punkten an das Versprechen hält. Der wird ja dann auch suspendiert. Und so ist es hier auch.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Diakone, Ordensleute, Priester und Bischöfe. Warum gibt es überhaupt solche Menschen? Wir sprechen heute mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk und Herrn Diakon Freitag darüber. Eine erste Hörerin hat uns erreicht, Frau Bayer-Mettler. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hier spricht Nathalie Bayer-Mettler. Ich bin die Tochter von einem ständigen Diakon. Mein Vater wurde damals als einer der ersten geweiht 1980. Und er war tagsüber in seinem Zivilberuf als Kaufmann tätig und häufig an den Wochenenden, also eigentlich an jedem Wochenende und oft an den Abenden aktiv. Und ich möchte einfach sagen, wie es einer Tochter von einem Diakon geht. Also ich bin überzeugt, dass es unserer Familie viel Segen gebracht hat, aber es war auch nicht immer einfach, weil mein Papa war oft weg und die Mama hat uns eigentlich immer alleine zum Gottesdienst am Sonntag begleitet, weil der Vater halt irgendwo anders Predigtdienst hatte. Und in dieser Zeit habe ich mir dann oft gedacht, eigentlich ist es schade, er ist für so viele andere da, was uns natürlich auch gefreut hat, aber es war nicht immer leicht. Und in dieser Zeit ist auch in mir gewachsen, dass es schon seine Berechtigung hat, weshalb es gut ist, dass Priester einfach zölibatär leben und die Berechtigung einfach. Ja, und oft hat es geheißen zu Hause, Pfarrers Katz und Diakons Kind, die Schlimmsten im Dorfe sind. Ich meine, vielleicht hat es schon was Wahres in sich. Also es war nicht immer einfach, aber auch sehr schön. Das war mein kleiner Beitrag.
Ja, vielen Dank, Herr Diakon, Herr Pfarrer Bierschenk.
Ich möchte darauf nur antworten, das ist genau das, was ich ganz am Anfang und dann mittendrin noch mal gesagt habe. Ich selber hätte das auch gar nicht so tragen können, wenn uns nicht beiden wirklich klar geworden wäre, das ist unsere gemeinsame Berufung. Und ich bin da meiner Frau unendlich dankbar auch. Und das wird die Hörerin ja auch von ihrer Mutter sagen, denke ich.
Ja, ja, absolut, absolut.
Und wir stehen am Anfang, denke ich mal, eines Weges, den wir uns ja nicht ausgesucht haben. Und wenn es der Herr ist, ich sage das mal so, wenn es der Herr ist, der diesen Weg der Kirche vor die Füße legt, dann muss es eben auch Frauen, ich fange das mal so wirklich mit Frauen und Mütter und Männer und Väter geben, die dann eben diesen Weg als Erste betreten. Und das ist, wenn es ein Weg für die Zukunft der Kirche ist, dann waren sie mit dabei als Kind und als Frucht einer Ehe. Und dann, denke ich mal, wird auch das Schwere, was Sie da vielleicht in Erinnerung haben, auch zum Segen werden. Ich sage noch mal, wenn es der Wille des Herrn ist, dass das ein Weg ist, dann durften wir ihn als Erste mitgehen. So. Und ich bin da auch unseren Kindern unendlich dankbar. Wir haben zwei, wie gesagt, einen Sohn und eine Tochter. Und da bin ich schon auch immer wieder dankbar, dass die da mitgegangen sind.
Dankeschön, Herr Diakon. Sie haben vorhin das Beispiel gebracht der Fußwaschung. Ja. Inwieweit ist das heute ganz reell? Können Sie uns vielleicht ein ganz praktisches Beispiel geben?
Ja, zum Beispiel bin ich im Krankenhaus tätig gewesen, in der Schule, in der Krankenschwesternausbildung und Krankenpflegeausbildung. Und da hat der Bischof dann auch gesagt, da ist dann auch Ihr Altar. Und gut, das war also dann dort auch mein Altar. Und da war ein sehr tüchtiger und wunderbarer Priester. Und der war aber schon betagt und der hat dann gesagt, oh, wenn Sie mir den Predigtdienst abnehmen könnten, dann wäre ich unendlich dankbar. Und das habe ich gerne getan. Und über diesen Predigtdienst bin ich dann automatisch auch in das Krankenhaus reingekommen. Leute haben mich angefragt, angesprochen. dann wurde ich mit reingezogen oder reinbezogen in die Austeilung der Krankenkommunion. Und plötzlich stand ich außerhalb des Altares, mitten in Problemen, in Sorgen, die ich aber nicht nur verbal irgendwo begleichen konnte, sondern wo man plötzlich ganz konkrete Aufgaben auch bekam. Man plötzlich merkte, diese Frau, wenn die entlassen wird aus dem Krankenhaus in DDR-Verhältnissen, dann hat die niemanden, der ihr eine warme Mahlzeit bereitet und solche Dinge. Das war ja so nicht strukturiert. Und dann konnte man zur Caritas gehen, konnte das anregen, konnte Hausbesuche und so mit. Also ich denke, das ist ein Stückchen dieses Spüren, wo einer im Lebensweg gestolpert ist, wo der im Lebensweg irgendwo stehen geblieben ist oder in Schülergesprächen, wo man plötzlich spürt, das ist nicht nur eine intellektuelle Fragestunde, sondern das ist existenziell, dann, wo man dann plötzlich merkt, die Mutter ist zu Hause schwer krank, der hat schon zwei Brüder verloren, der ist jetzt wirklich fast mutterseelenallein, der Vater hat die Familie verlassen und hier wird's konkret, das habe ich mit Füße waschen gemeint und das ist heute genauso. Da klingelt es eben an der Tür und irgendjemand kommt und sagt, darf ich Sie mal sprechen? Und dann geht ein Abenteuer los. Und ich kann das Abenteuer jetzt nicht beschreiben, weil ich kann hier so Dinge nicht preisgeben. Aber wo man plötzlich spürt, du musst nicht warten, die Menschen, die oder jetzt dieser Tage, ich habe nur einfach jemanden gefragt, wie geht's Ihnen denn? Und dann sprudelt es und dann ist es plötzlich da und dann ist man nicht nur im Gespräch, sondern dann merkt man, wie man losmarschiert.
Also es ist praktisch eine Arbeit an der Substanz, an der Basis eines jeden Menschen.
Ja, ja. Und zwar so, ich denke, das ist die Gnade des Diakonats auch, dass wir auch durch unsere Familien, was die liebe Zuhörerin gesagt hat, ich kann jedes Wort unterschreiben und ich habe gedacht, hoffentlich hört das jetzt auch unsere Tochter. Ja, das war so sympathisch. Aber andererseits muss ich eben auch sagen, gerade durch die Familiensituation sind wir noch mal zentraler in allem drin. Wir sind eben auch zu Schulelternversammlungen gegangen. Wir sind eben auch zum Lehrmeister mit unserem Jungen gegangen, als es dann mal Schwierigkeiten gab. Und man steckt mittendrin und da mit den Augen und den Ohren des Diakons oder mit den Augen und Ohren der Diakonenfrau. Also hier rüstet sich, glaube ich, doch für die kirchliche Zukunft noch mal. Und wir stehen nicht mehr vor der Frage, will ich das oder will ich das nicht? Durch die Weihe haben wir uns wirklich im Gehorsam verpflichtet, ich muss das.
Und die Frau gehört natürlich dazu und muss es auch mittragen. Und sie muss, soviel ich weiß, ja auch mit zustimmen.
Ja, ja, ja. Und was die Hörerin sagte, ich bin der Mutter nie begegnet, ich sehe sie vor mir. Ich kann mir das vorstellen. Und da ist der Kirche ein Reichtum, denke ich mal, steht vor der Tür.
Ja, vielen Dank. Liebe Hörer, die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir sind schon am Ende der Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie mit dabei waren hier in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Wenn Sie diese Sendung gerne noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter folgender Telefonnummer 0700 7525 7520 oder nutzen Sie einfach unser Download- oder Podcast-Angebot. Hier können Sie die Sendung einfach herunterladen und an Ihrem Computer hören. Das Ganze geht unter www.horeb.org. Noch einmal www.horeb.org. Vielen Dank, Herr Diakon, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank auch Herrn Pfarrer Bierschenk. Dürfte ich Sie bitte zum Abschluss um ein Gebet und um den Segen bitten.
Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Kirche gerufen. Jeder von uns hat seinen Weg, jeder von uns hat seine Berufung. Du hast uns an die Plätze gestellt, an die du uns haben willst. Zeige uns immer tiefer, dass du uns nahe bist. Begleite auch alle Menschen, die auf der Suche ihres eigenen Lebensweges vielleicht verzweifelt sind oder auch nicht den Weg so gefunden haben, wie sie ihn wollten. Begleite auch alle, die du in die Ewigkeit berufen hast und schenke ihnen dein Erbarmen, deine Barmherzigkeit. Und so segne sie alle, alle, die hören und die mit uns verbunden sind, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und viel Freude im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.